Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey, servus. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt's mal wieder ein bisschen Nationalmannschaft. Genauer Deutscher Eishockeybund, genauer Fünf-Sterne-Programm, also Nachwuchsförderung. Ich spreche mit Ernst Höfner, dem DEB-Cheftrainer Vereins- und Talentbetreuung, natürlich selber eine deutsche Eishockey-Legende. 666 Bundesligaspiele, über 1000 Scorerpunkte, 140 Länderspiele, 6 Weltmeisterschaften, 2 Olympische Spiele, Canada Cup. Und seit 1999 eben im Deutschen Eishockeybund als Trainer, hauptamtlicher Bundestrainer, mittlerweile eben für den Nachwuchs zuständig. Und er hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen, um eben über dieses Fünf-Sterne-Programm zu sprechen, aber insgesamt einfach auch über die Nachwuchsförderung im DEB. Für die Nostalgiker unter euch, gleich gibt's die klassische Eröffnung des Bissl Hockey Podcasts. Die Melodie ist zurück, zumindest für diesen Podcast. Ja, bei den Playoffs und bei der Weltmeisterschaft sieht es ja noch ein bisschen anders aus, da hört sich es ein bisschen anders an, aber euer Opener ist sozusagen zurück und dazu natürlich wie immer jetzt der Hinweis auf das Crowdfunding zur Weltmeisterschaft 2022. Wir wollen da ausführlich drüber berichten. startnext.de/bissl-hockey-wm22 ist da der Link dazu. Seid damit dabei und unterstützt den Podcast. Und wenn ihr insgesamt Bock habt zu crowdfunden, dann geht das in der Bissl Hockey Fankurve unter www.steady.de/bissl-hockey oder über PayPal oder über einen Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Ernst Höfner. Habe Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Heute spreche ich mit Ernst Höfner, dem DEB-Cheftrainer Vereins- und Talentbetreuung. Vor ein paar Tagen gab es die Nachricht, dass wieder 58 Clubs im Fünf-Sterne-Programm zertifiziert worden sind, 13 davon mit 5 Sternen und ja, dass man nach dieser Corona-Saison also wieder zurückgekommen ist und wieder zertifizieren konnte. Und das alles möchte ich ja so ein bisschen besprechen und auch fragen, wohin der deutsche Nachwuchs geht und was so die Ziele sind für die nächsten Jahre mit Ernst Höfner. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, grüß dich.
Hallo, servus, grüß dich, freut mich.
Ja, Fünf-Sterne-Programm, das ist ja immer so ein, für mich immer so ein bisschen ja, abstrakt, auch dieses Powerplay 26. Ich weiß, was dahinter steckt, aber das sind sehr, sehr viele Zahlen. Ich würde mir wünschen, dass wir da so ein bisschen Licht auch mit reinbringen. So dunkel ist es gar nicht, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Licht. Aber bevor wir darüber sprechen, würde mich schon interessieren, du bist seit 99 in verschiedenen Funktionen jetzt für den DEB tätig, jetzt zuletzt eben vor allem im Nachwuchs für die Vereins- und Talentbetreuung, der Förderung von Nachwuchs. Was ist so gerade reizvoll an dieser speziellen Aufgabe?
Ja, zunächst habe ich ja angefangen beim DEB als U20-Trainer, Bundestrainer und als Assistenzcoach im Deutschen Eishockey mit Hans Zach als erster Trainer. Und in meiner langjährigen Erfahrung habe ich halt gesehen, dass wir immer bestimmte Defizite haben in dem Bereich Jugendarbeit. Es kommen nicht genug Spieler, werden nicht genug Spieler entwickelt. Und wir haben immer in der Vergangenheit immer uns selber den schwarzen Peter zugeschoben. Manchmal haben wir gesagt, okay, der ist schuldig oder der ist schuldig. So, und im Grunde habe ich gesagt, wir brauchen keinen Schuldigen, sondern wir brauchen eine Lösung. Wie kriegt man mehr gute Spieler ausgebildet und kriegen sie dann auch nach oben in die Nationalmannschaft? Das war der Hintergrund, um überhaupt auch mal zu sagen, welche Lösungen können wir machen, um bei der U20 oder U18 dauerhaft in der höchsten Liga zu sein.
Wenn du jetzt sagst, entwickeln, Spieler entwickeln, wahrscheinlich der erste Schritt ist erstmal überhaupt die Spieler zum Eishockey zu bringen und die Jugendlichen zum Eishockey zu bringen, also Spielerinnen und Spieler und dann weiter zu entwickeln, das sind ja zwei Schritte, oder?
Ja, darum ist es eben so, dadurch wurde natürlich auch in Verbindung mit der DL, mit Uli Liebsch, das Fünf-Sterne-Programm entworfen und gegründet und da beginnt ja immer die Basis, das erste ist immer Rekrutierung. Also der erste Stern ist immer dafür da und der ist so wichtig. Ohne den ersten Stern kann man gar nicht mehr weitermachen und kriegt keinen zweiten, weil wir haben ja gemerkt, die Rekrutierung um Kinder oder Mädchen oder Jungs aufs Eis zu bringen, das ist die Hauptaufgabe und eines der schwierigsten Aufgaben. Und deshalb ist es für uns so eine wichtige, der erste Stern ist eben so wichtig, dass wir dort eben viele Rekrutierungsmix machen und Spieler und Spielerinnen aufs Eis bekommen.
Wie kreativ sind denn da die Vereine? Ihr habt euch das ja jetzt die letzten Wochen und Monate sehr genau angeschaut. Also ich weiß, was zum Beispiel jetzt, also ich komme aus der gleichen Ecke, in der du auch lang gespielt hast, ja, aus Miesbach, also aus der Gegend um Miesbach. TV ist einfach mein Club. Ich habe nie für den Club gespielt, weil ich nie Eishockey gespielt habe, aber ich bin dem Club verbunden und kriege natürlich mit, was da los ist. Ich weiß, dass sie unglaublich viel machen, dass die teilweise Mittagsbetreuung machen mit den Kindern, da Ausrüstungen stellen, dann teilweise letztes Jahr haben die im August Eis gemacht für die Eislaufschule, für die Kinder und so weiter. Also die hängen sich richtig rein. Ja, was sind da so die Möglichkeiten, dass man eben den Kindern zeigt, hey, Eishockey, kommt zu uns, Schlittschuhfahren erstmal und dann bleibt doch im Verein vor allem.
Ja, man, als erstes, wie schon gesagt, wir sind halt, man muss enorme Anstrengungen in unserer Sportart unternehmen, um Kinder zu bekommen. Und man muss ja nicht nur Kinder begeistern, sondern auch Eltern, weil die Eltern, ist ja so, dass man irgendwo nur ein Stadion hat und dabei ist man ja auch auf die Eltern angewiesen, dass dieses Kind natürlich auch ins Stadion bringen. Also muss man immer von Anfang an Eltern und Kinder in einem Boot sehen und in so gemeinsam, sagen wir mal, begeistern, beide. Und das ist so die Aufgabe, die wir haben. Aber wir wissen natürlich, dass es sehr anstrengend ist und dass wir natürlich viel Arbeit vor uns haben. Aber Weltspitze beginnt immer bei der Rekrutierung. Wenn wir Kinder nicht aufs Eis bekommen, werden wir später keinen Spieler haben. Und das ist unsere Hauptprämisse. Für das arbeiten wir jetzt mit allen Vereinen zusammen, auch mit kleinen Vereinen. Aber in den letzten 1,5 Jahre war es eben so, dass uns doch Corona ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber vor Corona ist es gut angelaufen und wir haben einfach viel mehr Kinder und Jugendliche aufs Eis bekommen.
Die Herausforderung Corona war ja insgesamt für Vereine sehr, sehr groß und fürs Eishockey würde ich dann fast sagen, nochmal mehr. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mich sehr mit der Sportart beschäftige, aber es ist ja auch eine sehr kostenintensive Sportart. Also man kann jetzt nicht sagen, wir könnten jetzt die Kinder noch aufs Eis, es war ja so 1-2 Monate, da hätte man vielleicht die Kinder noch aufs Eis lassen dürfen, ja, von den Corona-Regeln, aber es hat sich einfach auch nicht rentiert, weil so eine Eishalle natürlich einen Haufen Geld kostet. Also ist Eishockey besonders gezeichnet eben jetzt durch diese Pandemie, würdest du das unterstreichen?
Ja gut, wir haben uns ja heuer wieder gefangen. Wir konnten ja alle Spielbetriebe bis zum Ende durchführen. Und man sieht ja, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Begeisterung auch die Kinder jetzt wieder aufs Eis gekommen sind und uns praktisch, wir haben jetzt fast keine Rückgänge, dass Kinder aufgehört haben. Also das ist schon ein sehr erfreuliches Ergebnis gewesen. Und da finde ich halt, dass wir im Eishockey doch da eine gute Arbeit machen, insbesondere natürlich die Vereine vor Ort und die Trainer vor Ort. Weil du warst selber so ein Kind zu begeistern, da muss ich schon ein bisschen wie ein Entertainer sein und muss viele Sachen machen. Und das ist ja so beim Eishockey, wir beginnen ja immer auch von Anfang an mit lizenzierten Trainer, mit Qualität. Und natürlich, das Wichtigste ist natürlich immer, dass wir freundlich sind und nett zu den Kindern und von Anfang an einfach viel spielen und Begeisterung entfachen.
Das heißt, das ist so vom Niveau her, also jetzt von den Kindern, die spielen, aber auch vom Niveau her jetzt vom Fünf-Sterne-Programm wieder da, wie es vor der Pandemie ist, oder hat da schon eine Lücke gerissen?
Nee, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau vom Vorjahr. Wir konnten auch alle Vereine jetzt wieder zertifizieren oder bewerten. Und man muss halt sagen, die Vereine arbeiten natürlich hervorragend und mit voller Leidenschaft. Also es hat sich auch jetzt so in die letzten Jahre in die Köpfe der Vereine, Vorstände, ist in die Köpfe drin, dass wir Nachwuchsarbeit machen müssen. Dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir auch erfolgreiche Nachwuchsarbeit machen. Und es ist jetzt nicht mehr so das lästige Übel, sage ich jetzt mal, wie in der Vergangenheit vielleicht, sondern wir haben jetzt ein Umdenken geschafft und aktuell ist jeder überzeugt, dass das der richtige Weg ist und dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden für die Spieler und für die Sportart. Also,
welchen Weg geht man da? Vielleicht auch jetzt auch im großen Ganzen, dann auch in Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer, mit Toni Söderholm. Ich habe vor ein paar Jahren ganz neidisch, ehrlich gesagt, nach Finnland geschaut, weil man da eben gesehen hat, die haben ja diesen Schritt auch gemacht. Die haben gemerkt, okay, wir müssen in der Jugend wieder mehr machen. Die haben mehr Kinder sicherlich begeistert für die Sportart. Die haben aber auch, gehen auch einen sehr speziellen Weg, was die Ausbildung der Kinder anbelangt. Also fördern Kreativität in der Jugend schon, schauen nicht immer auf dieses High-Percentage-Play, sondern sagen, ihr müsst eigentlich da die individuelle Lösung finden können. Dann, wenn es im Erwachsenen-Seniorenbereich reingeht, klar, musst du vielleicht einfach das Ding auch mal rauschippen und mal sicher spielen, aber diese Kreativität zu fördern. Und ich habe schon so den Eindruck, dass in den letzten Jahren da auch im deutschen Eishockey da so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat. Täuscht mich das oder ist es tatsächlich so?
Nee, auf alle Fälle, das hat ein Umdenken stattgefunden. Und Toni Söderholm ist ja nicht nur jetzt für die Seniorenmannschaft, in Anführungszeichen nicht nur, sondern er macht einen hervorragenden Job. Aber er interessiert sich natürlich auch für die Nachwuchsarbeit und gibt uns dann natürlich auch Tipps und seine Erfahrungen wieder. Also es ist für uns schon ein Gewinn. Und du hast natürlich vollkommen recht, es hat ein Umdenken stattgefunden. Wir haben ja jetzt auch mit unserem neuen Trainerausbilder Karl Schwarzenbrunner auch einen hervorragenden Mann, der auch genau auf diese Details Wert legt. Dem seine Prämisse ist immer spielen, trainieren, spielen. Also das ist immer das, was wir zu den Trainern sagen, spielen, trainieren, spielen, weil nur dann können wir weiterkommen und die Kreativität entwickeln, die man halt fürs Eishockey braucht.
Du hast so ein paar Punkte dieses Fünf-Sterne-Programms schon angesprochen, also diesen ersten Stern, wo es erstmal um Rekrutierung geht und eben die jungen U8, U10 und dann baut es ja aufeinander auf. Also ihr schaut dann auch auf die älteren Mannschaften und ja, wie kann sich dann ein Club diese fünf Sterne sozusagen erarbeiten? Wie bekommt er die?
Also der nächste Stern ist ja der zweite Stern, der ist für die U13 bis zur U15 zuständig. Ja? Der erste Stern ist immer bis zur U11, Rekrutierung bis zur U11, dann U13 und U15. Und das sind so auch wichtige Jahre, wo ein Spieler, sag ich jetzt mal, die ersten, die Grundausbildung erlernt. Schlittschuhlaufen, die technischen Fertigkeiten, die Skills, aber auch die Spielverständnis. Und da ist eben, der zweite Stern ist dahingehend so wichtig, weil wir eben die Eiszeiten dort fordern. Das ist immer K.O.-Kriterium, sind die Eiszeiten, die altersgemäßen Eiszeiten und der hauptamtliche Trainer. Weil wir wissen ja alle, dass man, wenn man nachmittags aufs Eis kommt, dass man da nicht jemand hat, der am Abend noch arbeiten muss oder irgendwas zu tun hat, sondern dass wir da versucht haben, auf hauptamtliche Trainer umzusteigen, damit wir einfach mehr Zeit haben und mehr Energie auch für uns, für unsere Sportart Trainer zu haben, die dort Energie auf dem Eis übrig haben.
Und dann geht's
weiter. Ausgelaugt zum Training kommt, sage ich jetzt mal so.
Und dann wird es nochmal weiter bis in Richtung fünfter Stern. Da geht es dann bis in die obersten Mannschaften, also bis zu 19 und 20 dann hoch.
Genau, und dann geht es praktisch, da kommt der U17, U20 Leistungssport und ein Stern wird ja dahingehend vergeben für das Umfeld. Also wie viele Eiszeiten hat der Verein? Wann beginnt er mit dem Eis, mit den Eiszeiten? Hat er 8 Monate Eis? Wie schaut es aus mit Kabinen, mit Kraftraum? Also es sind sozusagen die Struktur um das Ganze rum, das sogenannte Umfeld. Und so kommen die 5 Sterne zusammen.
Sind jetzt insgesamt 58 Clubs zertifiziert worden. 13 von 58 haben die 5 Sterne bekommen. Das ist so knapp ein Viertel. Insgesamt 834.000 Euro ausgeschüttet. Bleiben wir vielleicht erstmal bei den Sternen. Also ein Viertel. Bist du da zufrieden? Hast du eine Zahl im Kopf? So und so viele bräuchten wir eigentlich mit 5 Sternen? Oder sagst du, ja, jeder, der eben mehr dazu kommt, ist gut, aber es gibt gar keine so eine Zielvereinbarung?
Ja, also sagen wir mal so, es ist immer gut, wenn wir viele Mannschaften haben, die 5 Sterne haben, aber man ganz, weil der wichtigste Punkt ist natürlich, wie viele Mannschaften haben wir denn, die 1 oder 2 Sterne haben? Weil wir haben jetzt 58 Vereine mit 1 oder 2 Sternen, zumindest mal, aber wenn wir vielleicht das sogar verdoppeln könnten, dann wären wir natürlich von der Breite her immer noch mal mit ein Stück näher an der Weltspitze. Also so die Zielzahl jetzt aus meiner Sicht, was ich jetzt für die Zukunft vielleicht sehen würde, wäre, wenn wir 100 Vereine bekommen, die alle, sagen wir mal, mindestens 2 Sterne haben. Das würde ja bedeuten, sie machen bis zu U13, U15, machen sie auf national höchstem Niveau Nachwuchsarbeit, haben hauptamtliche Trainer, haben Eiszeiten genug. Ja, das wäre halt schon ein super Ziel. Und in dem Leistungssportbereich oder 4 oder 5 Sterne sind mit 13 5-Sterne-Clubs, das ist eine gute Zahl, die man jetzt schon erreicht haben. Man kann sich immer verbessern, aber das ist so mal die erste Zielmarke, die wir schon gut erreicht haben.
Das heißt aber auch, dass nicht jeder DEL-Club ein Fünf-Sterne-Club ist, weil sonst wären es ja mindestens 15. Aber ich finde ganz interessant, dass du jetzt, also du sprichst sozusagen eher, du schaust eher auf die Breite, damit du dann aus der Breite eine bessere Spitze generieren kannst. Ist das ja richtig so?
Genau, und das ist ja die Pyramide, oder? Wenn wir unten sehr breit sind und möglichst an vielen Standorten gute Bedingungen haben und Strukturen, ja, damit werden wir natürlich viel mehr Talente aufs Eis bekommen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, die Weltspitze beginnt bei der Rekrutierung. Und wir müssen halt versuchen, dass wir in Zukunft auch Vereine, die bisher noch nicht im Programm dabei waren, in der Zertifizierung, dass wir die auch zertifizieren, ist immer so ein bisschen ein schlimmeres Wort. Also im Endeffekt ist es ja Betreuung, Unterstützung für die Vereinstrainer vor Ort oder für die Vorstände, dass man sagt, was ist denn notwendig? Weil wenn man so neu dabei ist, kann man vielleicht nicht immer beurteilen, was muss ich denn überhaupt machen? Wie viel Eiszeit brauche ich als U13-Spieler? Was brauche ich als U15-Spieler? Das sind so die Voraussetzungen, die man immer so erklärt und die Vereine natürlich auch dahingehend hilft.
Die 834.000 Euro habe ich auch angesprochen, ist tatsächlich so, um es mal runterzubrechen. Rentiert es sich, jetzt im Fünf-Sterne-Programm wirklich Talente zu fördern? Also kommt da auch was an bei den Clubs? Oder ist es immer noch, ja, es ist immer natürlich viel ehrenamtliche Arbeit mit dabei. Aber ich habe es immer so im Kopf, jetzt auch wieder aus dem Süden gesprochen. Ja, also ich komme eben aus der Gegend von Miesbach. Ich weiß, dass da Kinder anfangen zu spielen. Dann irgendwann, wenn die gut sind, klar, Rosenheim, Tölz ist da gleich in der Nähe. Da ist es nicht weit. Dann die spielen natürlich auch höher. Dann geht es da weiter. Dann so ab einem Alter 15, 16 sagt vielleicht jetzt hier im Süden Red Bull Hockey Academy, oh, der ist gut. Ja, den können wir vielleicht brauchen. Den entwickeln wir weiter. Irgendwann kommt der Spieler dann eben in die DEL und ist Nationalspieler und in Miesbach denkt sich vielleicht eine Mama, boah, da dem habe ich immer das Essen gebracht, ja, als Siebenjährigen und so, den weiß ich noch, den habe ich mir aufs Eis oder habe ich ihm die Schuhbandel gebunden, aber was kommt dann so finanziell an? Also zum Beispiel, den ich wirklich jetzt konkret auch, bei dem weiß ich, seit er 12, 13 ist, das so gut, das ist Andi Eder, ja, der hat eigentlich genau den Weg eben verfolgt, der war dann zwischenzeitlich auch in Nordamerika noch mit dazu, aber es ist ja tatsächlich so, du bringst dann aus einem Verein wie TV Miesbach, ein kleiner Verein, sorry, dass ich immer so die Homie-Karte hier spiele, aber das ist eben halt der Verein, bei dem ich mich auskenne. Bringst du dann irgendwann jemanden in die Nationalmannschaft?
Ja, das ist ja das, wo wir sagen, je mehr Vereine wir haben und jeder Verein, weil du sprichst jetzt immer von kleinen Vereinen, aber kleiner Verein kann genauso einen Weltklasse-Spieler entdecken oder aufs Eis bringen wie ein großer Verein. Also natürlich ist es immer so, dass so diese Gelder, das ist ja immer eine Mitfinanzierung. Also das ist nie eine Finanzierung, wo man alles abdecken kann, sondern man lebt ja immer noch von Ehrenamt, von Engagement, von den Vereinen, von Eltern, von vielen Menschen im Verein. Das ist ja, Verein heißt ja im Endeffekt Nachwuchsverein, dass es noch nicht so professionell zugeht wie in der DL. Aber das ist ja das, wo man im Endeffekt die alle unterstützen können oder wollen. Und die zwei Eder-Brüder sind ja ein gutes Beispiel, die halt so einen Weg gegangen sind und sich absolut top entwickelt haben und von so einem sogenannten kleinen Verein kommen. Wobei ich immer in der Meinung bin, es gibt keine kleinen Vereine, sondern es gibt Vereine, die rekrutieren Eishockey-Spieler aufs Eis bringen oder Spielerinnen und dort einen guten Job machen.
Und die sind auch weiterhin die Basis, oder, des deutschen Eishockeys. Also wir sind halt jetzt, also wir sind beide jetzt im Süden. Ich kenne mich hier am besten aus, deswegen nehme ich jetzt immer den Süden, ist im Westen oder gegen Berlin natürlich ganz genauso im Osten. Aber jetzt gerade so eben Miesbach, Rosenheim, Bad Tölz, Landshut, dann in die andere Richtung, Füssen, Kaufbeuren, also die Allgäuer Vereine und so weiter und so fort. Die bilden schon auch die Basis des deutschen Eishockeys. Also jetzt beispielhaft jetzt im Süden, aber in anderen Regionen des Landes ja auch.
Ja, man ist klar, der Landesverband Bayern hat dann mit Abstand die meisten Eisstadien und macht halt einfach, sind die meisten Vereine dort beheimatet. Aber wie schon gesagt, früher hat es im Osten zum Beispiel nur einen Verein gegeben, das waren die Eisbären Berlin. Und jetzt sind halt viele, mal 5 bis 6 Vereine. Und so muss man halt, wir kümmern uns eigentlich um jeden Verein, weil wir sind, wie schon gesagt, die Zielmarke wäre, wenn wir vielleicht 100 bis 120 Vereine finden würden oder begeistern können, die von Anfang an so arbeiten, dass wir bis zu 15 auf gutem, hohem, gleichmäßigen nationalen Niveau arbeiten können. Ja? Und momentan sind wir halt da noch am Arbeiten. Es ist nur das Potenzial, wo uns nach oben noch mal ein Stück weiterbringt. Aber die Vereine arbeiten jetzt schon, wie ich schon gesagt habe, es hat ein Umdenken stattgefunden. Sie arbeiten jetzt überall schon für die Nachwuchsarbeit. Und es ist, jeder denkt sich, okay, ich will auch eine gute Nachwuchsarbeit haben und gibt sich Mühe und Begeisterung, Leidenschaft, das kommt alles mit dazu.
Jetzt sind wir sehr in der Struktur natürlich drin. Mich würde auch mal interessieren, das ist eine Sache, über die ich mich gern schlau mache, beziehungsweise über die ich gern nachdenke. Wie, ab wann in der Jugend fängt eigentlich dieser kompetitive Gedanke an? Weil du hast jetzt auch schon über Spaß gesprochen, ja, spielen, trainieren, spielen, immer natürlich Spaß haben, lachen. Wichtig, um hinzukommen zum Sport. Irgendwann musst du es ja umschalten in Richtung, du willst ja zumindest einen Teil dieser Spielerinnen und Spieler dann auch in eine hohe Liga dann auch bringen, vielleicht in die Nationalmannschaft bringen. Und da geht es halt dann einfach um mindestens ein Tor mehr schießen als der Gegner. Also wann setzt das so ein oder wann soll es aus deiner Sicht aus einsetzen, dass es dann einfach mehr in Richtung ja, Sieg und Niederlage geht und wie lange kann man das mit dem Spaß noch aufhalten? Also natürlich soll es immer Spaß machen, schon klar, aber irgendwann kommt wahrscheinlich so der Cut, wo du dann merkst, okay, jetzt geht es halt richtig zur Sache und jetzt ist es einfach, zählen halt die Punkte.
Ja, ich meine, im Nachwuchs geht es halt immer darum, natürlich, es geht um, dass man auch Spiele gewinnen. Das ist ja logisch, weil die Spieler gehen aufs Eis, wollen Spiele gewinnen und wir wollen uns auch messen. Aber es darf nie so sein, dass man Spiele gewinnt um den Preis, dass man einfach die Scheibe nur raushaut, dass man nur noch die Scheibe weghaut, dass man ja keinen Fehler macht. Das ist ja im Nachwuchs nicht das Ziel des Spiels, sondern wir wollen natürlich in einem Meisterschaftsspiel oder wenn es um was geht, auch einen guten Pass machen, einen Mitspieler passen, auch mal 1 gegen 1 versuchen, vorbeizukommen an einem Gegner. Und wenn man dann mal einen Fehler macht, dann kriegt man halt mal ein Tor und es kann sein, dass man auch mal ein Spiel verliert. Aber wir sind ja noch nicht im Profibereich, wo ich keinen Fehler mehr machen darf. Aber wenn ich es eben nicht lerne, bei der U17 oder bei der U20 auch mal zu spielen, wann soll ich es denn lernen? Also das heißt, ich muss in meinem Werkzeugkoffer alles drin haben, ich muss einen guten Pass spielen können, die Scheibe raushauen, das kann ich dann immer noch, da brauche ich nicht so viel lernen. Also das ist dafür da, da nehmen wir Einfluss auf die Trainer, dass zwar Gewinnen für die Spieler wichtig ist, aber nicht um den Preis, jemanden nicht zu entwickeln. Das ist eine ganz klare Aussage.
Wenn wir in den Erwachsenenbereich schauen, waren natürlich in den letzten Jahren große Erfolge da bei der Nationalmannschaft. 2018 natürlich Silbermedaillen gewinnen unter Marco Sturm, WM-Halbfinale unter Toni Söderholm. Ich hatte so einen Eindruck, mit Marco Sturm kam mehr Selbstbewusstsein auch ins deutsche Eishockey. Also einfach dieses, ja, wir sind wer und wir wollen auch uns nicht verstecken und nicht nur verteidigen, sondern auch agieren. Mit Toni Söderholm vielleicht dann noch mehr dieses, ja, was du gerade gesagt hast, einen guten Pass spielen, auch die Scheibe haben, also wirklich auch mit der Scheibe agieren. Ist es so die Entwicklung der letzten Jahre und ja, was kann der Nachwuchs dazu beitragen, dass es da ja auch in die richtige Richtung geht?
Ja, bei uns ist ja so, weißt du, wir haben ja auch, du musst ja sagen, das ist jetzt die oberste Spitze, ja, wo wir anschauen. Aber wir sind dann natürlich im Nachwuchs auch seit Jahren bei der U20 oder bei der U18 in die höchsten Ligen. Und wir spielen dort auf Augenhöhe mit, wo wir früher einfach klare Niederlagen gehabt haben, spielen wir jetzt auf Augenhöhe mit und sind immer gut platziert. Also das heißt, wir haben eine hohe Anzahl an guten Spielern auch in den letzten Jahren entwickelt, von über Torhüter angefangen bis Spieler wie jetzt den Stützle oder den Reichel Lukas, den Peterka, das sind ja alle Spieler, die auch das Interesse der NHL gefunden haben. Also, und den, sagen wir mal, den Moritz Seider. Und es sind halt auch viele gute Spieler jetzt bei uns. Aber du hast natürlich auch recht, der Marco Sturm, der hat halt im Endeffekt auch der Nationalmannschaft jetzt angefangen zu sagen, wir sind wer. Das Gleiche geht es über den Toni Söderholm weiter. Wir brauchen uns gegen niemanden mehr zu verstecken. Und so treten ja auch die Spieler auch auf, muss man ganz klar sagen. Aber es geht schon im Nachwuchs los.
Ich gieße so ein bisschen jetzt in dieser Saison ein bisschen Wasser in den Wein, weil du hast jetzt ein paar Namen angesprochen, das sind einfach auch wirklich super Spieler. Also ich habe mich jetzt diese Woche nochmal intensiver mit Moritz Seider beschäftigt, der ist 21 jetzt geworden, Anfang April, der spielt da seinen Stiefel runter, das ist unglaublich. Es sind aber natürlich auch, ja, im gewissen Maß auch Einzelfälle jetzt in den letzten Jahren, dann eben verstärkt natürlich. Wenn wir jetzt in dieser Saison schauen, gab es in der DEL die Wahl Junior des Jahres, da hat jetzt Philipp Dietl gewonnen, der die Geschichte ist natürlich super, ja. Als 17-jähriger Straubinger, Niederbayer, spielt er gegen München, gegen die Großstadt und hat da gleich einen Shutout, aber er hat halt insgesamt auch nur 4 Spiele gemacht. Das ist eher die Story. Es gab jetzt bei den Rookies oder Junior hieß es jetzt in dem Jahr, gab es jetzt keinen, der so rausgestochen ist wie in den letzten Jahren, eben die du angesprochen hast. Seider und Stützle waren eben die letzten Rookie des Jahres oder auch selbst dann ein Florian Elias zum Beispiel noch, wo du meinst, der spielt halt schon in den Teenagerjahren da ganz gut mit. Ja, was muss passieren, damit das eben Jahr für Jahr, also es ist klar, dass es nicht Jahr für Jahr so Ausnahmeerscheinungen gibt, aber es war jetzt in der Saison so ein kleines Loch, würde ich sagen, oder widersprichst du mir da?
Ja, es ist halt so, man kann natürlich nicht jedes Jahr vielleicht eine Nummer 1 drauf rausbringen oder mehrere Nummer 1 drauf. Das waren ja jetzt die vergangenen 5 Jahre, waren ja 3 Jahre hintereinander immer Nummer 1 drauf. Mit dem Bock, mit dem Seiter, mit dem Stützel, mit dem Reichel. Also, und das ist schon auch natürlich ein Anspruch, den wir haben, dass wir immer Spieler in den Draft reinbringen wollen. Aber wir haben jetzt wieder auch viele Spieler, junge Spieler, die auch in der DEL Fuß gefasst haben. In der Pandemiezeit haben sie die Chance bekommen und die haben sie halt auch genutzt. Wir haben ja jetzt auch, sage ich jetzt mal, internationale Verteidiger, nicht nur den Moritz Seider, sondern wenn ich jetzt an den Super denke von München, der dort eine super Rolle spielt, das haben wir auch gesehen bei der U20-WM. Unser Achillesferse war in der Vergangenheit oft die Verteidiger, aber da haben wir jetzt durch Programme natürlich auch aufgeholt, eben indem wir gesagt haben, wir wollen nicht nur die Scheibe weghauen, sondern wir wollen spielerisch alles lösen. Und ich bin ja auch regelmäßig jetzt immer wieder bei den Sichtungen, U15 Bundessichtungen dabei und ich sehe, dass wir regelmäßig mehr gut ausgebildete Spieler haben, wo wir jetzt von den Skills her ganz anders sind als früher. Also man kann deutlichen Ausbildungserfolg, den kann man halt sehen.
Gibt es da so eine Zahl, wie lange man warten muss, bis man sich, also wenn man sich darauf konzentriert und sagt, okay, das ist jetzt die Spielweise, moderne Verteidiger hat halt die Scheibe auch viel am Schläger, trägt die auch ins gegnerische Drittel rein. Es ist nicht nur Glass and Out und Checks fahren, sondern einfach auch das Spiel ja gestalten. Und das merkt man und man merkt, das Eishockey bewegt sich dahin und man merkt, ups, wir haben da natürlich in Moritz Seider Ausnahmeerscheinung, aber sonst haben wir da eine große Lücke. Also jetzt haben zum Beispiel Christian Ehrhoff hat jetzt aufgehört, jetzt auch als DL-Verteidiger. Yannick Seidenberg hat jetzt seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Das war auch einer, der immer wirklich mit der Scheibe am Schläger viel machen konnte und zwischen den, ja, so Mitte 30, Ende 30-Jährigen bis eben Anfang 20 ist schon in dem Bereich eine Lücke. Toni Soderholm hat das letztes Jahr vor der Weltmeisterschaft auch im Interview bei uns angesprochen. Wie lange dauert es, bis man da eben merkt, da haben wir jetzt Nachholbedarf und dann aber auch Spieler bekommt, die dann eben genau das wieder liefern, das man braucht?
Ja gut, wir haben natürlich das festgestellt vor mehreren Jahren schon und haben daran gearbeitet. Und die ersten Früchte kommen jetzt auch. Wir haben auch in der Vergangenheit, hat es ja bei uns auch keine Torhüter-Trainer gegeben. Jetzt hat ja jeder Verein, hat ja jetzt auch einen Trainer, der jetzt sich ausschließlich für die Torhüter kümmert. Und dort sind wir auch auf einem guten Weg. Das kann man auch in Sichtungen sehen. Jetzt kommen wieder hervorragende Torhüter nach. Die haben es natürlich ein bisschen schwerer. Das zweitschwerste haben es die Verteidiger. Aber wir können diese erfahrenen Spieler ersetzen. Ich will sagen, wir brauchen halt immer 3-4 Jahre Erfahrung, auch in der Nationalmannschaft. Du kannst nicht als 18-Jähriger bis auf vielleicht auf ein Stützle oder auf das absolute Top-Talente, die können sofort mitspielen und sind sofort in der Line-Up in der ersten Reihe dabei oder in der First Line. Aber die anderen brauchen halt 1, 2, 3, 4 Jahre, dann sind sie auch dabei. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Marcel Brandt, der jetzt immer eine hervorragende Rolle gespielt hat, ein super Verteidiger ist, wo man vielleicht früher gar nicht so auf der Rechnung gehabt hat. Aber wenn man Erfahrung sammeln und junge Verteidiger können jetzt Erfahrung sammeln, die kommen nach oben.
Es ist oft zu beobachten, Marcel Brandt ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, wenn wir in Sturm gehen, an die Eder habe ich schon angesprochen, auch an Daniel Fischbuch zum Beispiel, der jetzt eine sensationelle Saison auch in den Playoffs spielt aktuell. Dass es dann so Spieler gibt, die dann mit so Mitte 20 dann nochmal Fahrt aufnehmen. Wie schafft es der DEB, wie schafft es die Nachwuchsförderung, auch die Spieler eben noch ein bisschen früher in die Liga zu bringen und in der Liga auch zu halten? Weil ich habe jetzt so diesen Weg angesprochen vorher auch mal und natürlich kommen gerade aus den Nachwuchsakademien von den großen Vereinen natürlich unglaublich viele Spieler hoch. Also München hätte sicherlich so die Möglichkeit, 5 bis 10 U23 Spieler einzusetzen. Die kommen dann auch in die Liga. Es kann natürlich auch passieren, dass sie vielleicht dann nicht in München weiterspielen, sondern zu anderen Clubs gehen. Aber dann ist halt gerade so an der 23 Jahre, 24 Jahre, diese Kante ist halt dann die Frage, bleibt der Spieler in der Liga und entwickelt sich weiter oder ja, kriegt er keinen Platz mehr? Wie schafft man diesen Platz?
Ja gut, wir haben ja jetzt, es gibt ja jetzt verschiedene Regelungen, ja, um Spieler in die Ligen reinzubekommen. Es gibt eine Regelung bei der DEL, wo U23-Regelung ist, wo man für junge Spieler die versucht reinzubekommen. Das gleiche gilt auch natürlich für die DL2 mit U21-Regelung. Ja, das sind halt diese Regelungen, die wir haben. Aber für uns ist ganz wichtig und entscheidend, das ist immer mein Ansatz, wenn wir gut ausbilden, und das machen wir jetzt, dann kriegen wir unsere Plätze, weil dann die Spieler vorhanden sind. Jeder kann sich eine nehmen. Wir haben ja, wie du vorher erwähnt hast, das Red Bull Salzburg bringt immer wieder viele Spieler auf den Markt oder Mannheim. Und auch andere Vereine bringen jetzt immer mehr Spieler in den Seniorenspielbetrieb. Und der Grund ist, weil sie gut ausgebildet sind. Das ist der Grund. Und besser ausgebildet sind und mitspielen können. Und bei alle Berufe, ob Eishockey oder wie auch immer, wenn jemand da ist, der 10 Jahre Berufserfahrung hat, wird er immer noch mal besser sein als einer, der neu von der Schule kommt oder von der Ausbildung. Und das heißt, wir müssen den Jungs einfach auch die Erfahrung geben, aber dann können sie sie durchsetzen und starten dann, wenn sie auch natürlich sehen, es geht was vorwärts, dann kriegt man Selbstvertrauen, dann wird man natürlich nochmal ein Stück stärker.
Wobei in der Liga natürlich auch viele sind, die 10 Jahre Berufserfahrung haben und das halt dann und in Kanada ausgebildet worden sind, sage ich jetzt mal. Also worauf ich hinaus will, ist natürlich, müssen wir nicht schauen, dass da so die Kontingentstellen vielleicht Stück für Stück ein bisschen reduziert werden, dass eben diese vielen gut ausgebildeten Spieler, die kommen, auch ihren Platz bekommen in der DEL. Oder sagst du, jeder muss sich seinen Platz erarbeiten?
Ja, es darf natürlich nicht nur ein Selbstläufer sein, sondern man muss schon auch, automatisch kriegt man ja nichts mehr im Leistungssport. Ja. Das ist so eine Utopie, wo man hat, wo ich glaube, das ist einfach nicht mehr realistisch, sondern wenn man ein Einstiegsmodell hat, wo junge Spieler eine Chance bekommen, dass sie reinkommen und wo Vereine auch auf die Rücksicht nehmen. Das ist ja das, was wir momentan haben. Das ist ja wie in der NHL. Da kommst du als junger Spieler und dann kümmern sie sich um dich und du wirst dann Schritt für Schritt verbessert, bis du dann in dem Bereich spielen kannst. Und das Gleiche macht ja jetzt ähnlich die DL oder die DL2.
Und dann ist vielleicht auch der nächste Schritt noch, vielleicht einen deutschen Trainer zu haben in der DL, der dann auch im DEB ausgebildet worden ist und diese ganzen Strukturen kennt und dann auch vielleicht ein bisschen mehr auf den deutschen Spieler schaut. Ist das der nächste Schritt, wenn wir jetzt, also in der Nachwuchsarbeit ist viel passiert jetzt in den letzten Jahren, beim Thema deutschen Trainer, vor allem in der DL, könnte noch ein bisschen mehr passieren?
Ja gut, unser Karl Schwarzenbrunner, sage ich, unser Trainerausbilder, jeder Trainer kriegt ja nur für 2 Jahre eine Gastlizenz. Da muss er immer auch die Lizenz beim deutschen Eishockey machen. Also es gibt natürlich auch viele Trainer aus dem Ausland, die bei uns die Trainerlizenz erworben haben. Also die den A-Schein machen oder den B-Schein, die sind dann auch durch unsere Eishockey-Schule gegangen und haben natürlich auch dann unser Eishockey kennengelernt. Und das muss man halt auch dazu sagen, wir sind natürlich auch eine internationale Sportart. Also das muss man halt dazu sagen, wir sind natürlich nicht nur, sondern wir, bei uns spielen halt viele auch aus dem Ausland und wir haben natürlich auch eine gute Liga, wir haben eine starke Liga, das muss man dazu sagen. Und es hilft natürlich auch dieser Wettbewerb, um international erfolgreich spielen zu können.
Du hast jetzt vorher beim Fünf-Sterne-Programm gesagt, es geht gar nicht in erster Linie um die 5 Sterne am Ende, sondern eigentlich die Breite zu vergrößern, also von 58 zertifizierten, mit mindestens einem Stern zertifizierten Clubs da, also noch mehr zu schaffen. Du hast die Zahl 100 genannt. Vielleicht das kleine Ausblick, wann wärst du zufrieden, sagen wir so, in 5 Jahren? Was müsste da passieren mit dem deutschen Eishockey, vor allem mit dem deutschen Eishockey-Nachwuchs? Wann wärst du auch mit deiner Arbeit zufrieden?
Ja, ich wäre halt zufrieden, wenn wir es schaffen könnten, dass wir in den Vereinen, wie du sagst, auch in den kleinen Vereinen, also in allen Vereinen, mindestens mal bei 100 Vereinen die Eiszeiten zur Verfügung hätten, die altersgemäß notwendig sind, um Spieler bis zu 15 auszubilden. Ja? Und auch qualifizierte Trainer, die dort hauptamtlich arbeiten können, damit wir den Einfluss haben, dass sie die Energie auch haben. Ja, Trainer zu sein, heißt natürlich auch, Energie zu haben. Ja, das ist ja oft, man denkt oft, der Trainer, der kann 8 Stunden arbeiten. Nee, er muss ja praktisch sich voll reinhängen und er muss emotional auch die Spieler begeistern und so weiter. Also das ist ein harter Job und das wäre mein Ausblick, wenn wir 100 Vereine hätten, wo wir genug Eiszeiten hätten, über 8 Monate Eis und die altersgemäß notwendigen Eiszeiten, auch Off-Eiszeiten, um dort Spieler altersmäßig gut auszubilden. Dann wären wir in der Weltspitze. Wir sind jetzt am Rand zur Weltspitze, aber dann würden wir jetzt die nächste Hürde nochmals überspringen und dauerhaft Spieler für die erste Runde drauf, sage ich jetzt mal. Wenn du wie USA oder Kanada, die haben jedes Jahr 5 bis 6 Erstrunden drauf, dann bist du natürlich in der absoluten Weltspitze. Aber das wäre vielleicht noch, wo man gegenüber Tschechien oder Schweiz, das sind ja unsere, sagen wir mal, unsere Konkurrenten auf Dauer gesehen, wenn wir, die können wir dann einfach angreifen und überholen.
Also die Weltspitze beginnt im Nachwuchs, nehmen wir mit aus dem Gespräch.
Die Weltspitze beginnt bei der Rekrutierung.
Ja.
Wenn ich keinen entdecke, ja, wenn ich den nicht aufs Eis bringe, wird er, ist es vielleicht ein Weltklasse-Spieler, aber wir werden ihn nie sehen auf dem Eis.
Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich ja natürlich immer, man schaut immer auf die 5 Sterne natürlich, man schaut immer auf die Bestmarke, aber das fand ich auch interessant, dass es natürlich erstmal überhaupt darum geht, diesen ersten Stern vergeben zu können, also Vereine zu haben, die eben rekrutieren, die auch Kinder dafür begeistern, Eishockey zu spielen. Ja. Ernst Höfner, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, danke für die Zeit.
Alles klar, besten Dank, ja. Alles Gute für dich.
Danke, ebenfalls. Ja. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis auf das Crowdfunding zur Weltmeisterschaft startnext.de/bissl-hockey-wm22. Da geht es natürlich dann auch um die deutsche Nationalmannschaft und insgesamt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, diesen Podcast, dieses Projekt zu unterstützen. Werdet Teil der Bissl Hockey Fankurve auf steady.de/bissl-hockey oder über PayPal oder einen Dauerauftrag. Alle Infos dazu in den Shownotes. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Servus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.